Leben lernen.
Leben lernen? Wo und wie lernen wir leben?
Ein Podcast mit Elsbeth Kossmeier
und Benedikt Weingartner.
Liebe Elsbeth, ich grüße dich.
Grüß dich, lieber Benedikt.
Elsbeth, wir wählen uns heute ein ernstes Thema. 2025 ist das Erinnerungsjahr. Wir denken an 80 Jahre Ende des Zweiten Weltkriegs und vor allem im Laufe des Jahres, schon in den letzten Wochen, Monaten, immer wieder im Jänner Befreiung von Auschwitz vor 80 Jahren, dann im Mai vor dem eigentlichen Tag des Kriegsendes am 8. Mai, am 5. Mai Befreiung des Konzentrationslagers Mauthausen und in Oberösterreich und der damit verbundenen Konzentrationslager. Ja, Lernen hat auch etwas zu tun mit aus der Geschichte lernen, von der Geschichte lernen, aber auch lernen, mit der Geschichte, mit unserer Geschichte umzugehen. Und wie ist deine Haltung, wie ist dein Wahrnehmen oder wie ist auch dein persönliches Erleben gewesen mit diesem Erbe der österreichischen, der deutschen Vorfahren umzugehen, mit dieser unfassbaren Tragödie, Grausamkeit, mit dem Bösen, das da in die Welt kam?
Ich kann von mir sagen, dass diese Zeit, ich bin 51 geboren, ein Leben lang sehr, sehr prägend war. Und heute denke ich mir noch manchmal, es ist wie magisch, eine magische Anziehungskraft, wie viel ich mich mit dieser Zeit beschäftigen muss. Ich habe wie viele hunderte Bücher gelesen, Filme geschaut, Dokumentationen geschaut und muss jetzt in diesem Gedenkjahr, wo mir viele auch Dokumentationen angeboten werden, das alles immer noch schauen. Und ich spüre, also was ich hauptsächlich spüre, ist so dieses Unfassbare und für mich Unverständliche, dass Grausamkeiten, die man da sieht, möglich sind. Und zwar weniger, ich bin auch total entsetzt, ja, über, dass wir wieder Krieg haben können in Europa. Das ist mir auch unverständlich. Aber am allermeisten ist mir unverständlich, dass der Mensch zu so etwas fähig ist, wie zu einer echten Grausamkeit, dass man Kinder misshandeln kann, dass man Gaskammer, dass man die auf die übelste Art ausziehen lässt, ihnen noch irgendwelche Sachen antut oder so, sicher Symbol ist für mich, dass man als junger, testosterongeschwängerter Soldat zuschauen kann, wie ein alter Mann mit dem Zahnbürstel das Trottoir reinigen muss, weil er ein Jude ist. Und ich hätte mir niemals träumen lassen, dass ich jetzt wieder eine Zeit erlebe, wo es mehr und mehr auch Menschen gibt, denen ich sowas zutraue, solche Handlungen. Also das ist, du hast mich nach meiner Befindlichkeit gefragt und da ist eben sehr viel Unfassbares als Antreiber dabei.
Wir haben ja beide schon öfter über das Thema gesprochen oder verschiedene Aspekte. Aber was du sagst, ist natürlich diese Betroffenheit, dass diese Grausamkeit gegeben hat, wirklich systematisches Töten, systematisches Ermorden. Nicht einfach, weil man sich verteidigt, sein Hab und Gut, sondern damals durch die Nationalsozialisten, durch das ganze Hitler-Regime ein systematisches Morden, ein Genozid, aber natürlich, also alles im Wanken, wenn man die Geschichte der 30er Jahre anschaut, was die Demokratie anlangt, was diesen damals schon den Populismus, was mit viel mit Lüge, mit Betrug verbunden ist, mit dem Spielen von Ängsten, und dass dann eine Nation oder Nationen, Deutschland, Österreich, wir dürfen Österreich da wirklich in keinster Weise ausnehmen,
nein,
denn wirklich da diesen Wahnsinn folgt und viele, viele, ein Großteil ja auch zu Tätern wird und viele, viele wegschauen. Was mich schon in den letzten Jahren, und ich muss dazu sagen, ich war in den 80er Jahren in der Schule und damals 38, 88, wo eigentlich in Österreich mit Waldheim und der Auseinandersetzung eigentlich erst, also wirklich diese Auseinandersetzung begonnen hat und das Verdrängen oder das Nicht-Thematisieren aufgebrochen worden ist und wir auch damals in der Schule das natürlich groß zum Thema hatten. Ich damals auch natürlich im Rahmen der Schule in Mauthausen war, wirklich das Thema wichtig war, sich damit auseinanderzusetzen, zu lernen, historisch, aber auch alles, was damit verbunden ist. Was mich in den letzten Jahren immer wieder gestört hat, so als persönlichen Empfinden, war, wenn es Dokumentationen im Fernsehen gab, dann waren die, zumindest aus meiner Wahrnehmung, größtenteils über Hitler und seine Helfer,
ja, ja,
quasi die Struktur. Und heuer ist schon spürbar ein Fokus auch auf, vor allem auf die Opfer. Natürlich haben wir immer schon auch gehört, Gott sei Dank, solange es, und das ist gut dokumentiert, Überlebende, Zeitzeugen,
ja, ja.
Dokumente, das ist natürlich schon ein wichtiger Aspekt, hat es auch Gott sei Dank auch immer gegeben und da ist sehr, sehr viel wichtige Arbeit, die da passiert. Aber jetzt ist so für mich wahrnehmbar ein Fokus auf die Opfer. Und ich habe mich in der letzten Zeit sehr viel auseinandergesetzt mit Auschwitz, vor allem auch mit den Prozessen, die dann passiert sind. Also wir wissen natürlich die Nürnberg-Prozesse insgesamt, die hat man so präsent. Was ich wenig wusste, war in Frankfurt, waren die Auschwitz-Prozesse, wo ja das ein Archiv besteht und alle diese Dokumente erhalten sind. Ihr habt auch viel gehört, auch von Zeugenaussagen, von Überlebenden, die ihr Leid da schildern, aber natürlich im Gegensatz auch die Täter, die alles verharmlosen und so weiter. Und eigentlich was Schönes, mit meinem besten Freund habe ich auch viel darüber gesprochen. Und bei einem Gespräch habe ich gesagt, also, dass ich mich, wir haben vorher immer wieder ausgetauscht, aber habe ich dann über Auschwitz gesprochen. Und dann kam eigentlich zeitgleich die Idee, lass uns nach Auschwitz fahren. Und wir haben uns vorgenommen in diesem Jahr, und er war dann auch ganz froh, weil seine Frau würde nicht dazu bewegen, das würde sie emotional wäre das ein bisschen zu viel, aber wir haben uns tatsächlich vorgenommen, wir wollen wahrscheinlich im Herbst zu einer ruhigen Zeit, wenn nicht so viel los ist, mehrere Tage nach Auschwitz fahren, uns Zeit nehmen und wirklich bewusst vorbereiten, aber auch damit auseinandersetzen.
Siehst du, bei mir ist es umgekehrt, du sagst, er konnte seine Frau geht dort nicht hin, und ich war in Krakau und Warschau auf unserer Reise und ich konnte meinen Mann nicht bewegen. Der mag dort überhaupt nicht hinschauen. Und das führt mich zu dem Thema, dass das in jeder Familie wahrscheinlich anders ist, aber dass wir, bei dir weiß ich es nicht mehr so genau, aber jetzt einmal von meiner Generation, sozusagen, man nennt sie jetzt die Babyboomer, aber so diese jetzt zwischen 60 und 75 Jahre alten oder 80 Jahre alten Menschen, dass wir schwer traumatisierte Eltern hatten, die wenig geredet haben. Mhm. Und das ist irgendwie so interessant, dass ich eigentlich 40 Jahre alt werden musste, bis ich Verschiedenes dann auch von meiner Familie erfahren habe. Mhm. Weil das Einzige, was ich wusste, ist immer wieder gesagt wurde, mein Vater, der nichts gesprochen hat, der also in der Matura-Klasse, glaube im Februar oder so, vor der Matura eingezogen wurde zum Militär und die Kriegsmatura bekam. Mhm. Also er hat diese eigentliche Matura gar nicht abgelegt und war also dann echt als 20er-Jahrgang tatsächlich ab 18, 7 Jahre im Krieg. Und es ist immer nur gesagt worden, er hat überhaupt nicht geschossen. Er hat nie geschossen. Und ich habe mir gedacht, wow, ich bin in einer Familie groß geworden, die absolut antifaschistisch oder, ich habe das immer so abgespeichert. Ja, meine Mutter hat auch erzählt, ihr Vater, also ein Bauer im Mühlviertel, hat immer von der Hitlerbagage gesprochen. Ja, und als sein Sohn Gustl, der Bruder meiner Mutter, gefallen ist, hat er also das Hitlerbild von der Wand und drauf herumgetreten, sodass sich alle anderen gefürchtet haben, was jetzt mit ihm passieren wird. Aber so habe ich das für mich so abgespeichert und dann war ich schon fast 40, dann bin ich drauf gekommen, dass zum Beispiel mein Großvater ja ein absoluter Anhänger der Vaterländischen Front war, also eigentlich ein Austrofaschist. Und das habe ich auch nur so herausgefunden, dass meine Mutter, meine ganz tief religiöse Mutter, die wirklich niemandem was zu leide tat, zu allen lieb war, im Gespräch dann manchmal gesagt hat, was ist der? Ist der vielleicht ein Jud? Und dann habe ich mir gedacht, Mutter, wie redest du? Ja, das habe ich mir gedacht. Weil eben diese Dinge schon auch bei denen in den Genen saßen, obwohl sie angeblich unschuldig waren. Ja. Und mich hat das aber dermaßen immer beschäftigt. Ich war da immer neugierig und habe da vieles selber nachgeforscht und so richtig. Und ich glaube, das war, wie du gesagt hast, jetzt 88. Mhm. Die große Erschütterung bei mir, weil ja die Eltern schweigsam waren und sonst auch nicht geredet wurde, kam durch diesen Dreiteiler im Fernsehen, wo wir noch gar nicht viel Fernsehen konnten. Da gab es diesen Dreiteiler, ob der nicht Holocaust hieß. Auf jeden Fall ging es um drei Teile Holocaust. Und das hat mich tatsächlich ins Mark hineingetroffen. Das war so für mich auch der Start, dass meine Emotionen da hineingekommen sind. Und darum denke ich mir jetzt manchmal vielleicht sind 80 Jahre schon so viel Geschichte, dass für die Jungen einfach keine Emotionen mehr da sind. Ich bin mir nicht sicher.
Das ist eine gute Frage, weil also bei meiner Familie, ich weiß da, ich würde mir wünschen, ich wüsste mehr. Ich habe mit meinem Vater vor einigen Monaten ausführlicher darüber gesprochen, muss dazu sagen, er ist selber 41 geboren, also im Krieg.
Ja, da war es.
Meine Mutter ist 7 Jahre jünger, also die ist dann nach Kriegsende erst auf die Welt gekommen. Und ich weiß, dass mein Großvater väterlicherseits nicht im Krieg war, große Familie mit 11 Kindern. Und er war, aber das hat mein Vater ausführlich gesagt, weil ich da mich interessiert habe, wie war das da am Land, im Dorf, was die Nazis anlangte und die Funktionäre, die ja dann in den Gemeinden quasi, weil sie Partei, NSDAP-Mitglieder oder quasi dem Regime anhängig waren, da natürlich in den Ämtern waren. Und mein Vater erzählt das so, dass sein Vater sehr, sehr kritisch war, also auch ein ganz frommer, religiöser Mensch, und aber sehr kritisch und da auch ein, wie soll ich sagen, also Widerstand wäre jetzt zu übertrieben, das würde ich nicht sagen. Mein Vater sagt, dass ihm erzählt worden ist, dass sein Vater immer heimlich Radio gehört hat, fremde Sender, und dass er am Laufenden war, sich sehr dafür interessiert hat. Und er scheinbar in der glücklichen Lage war, dass er systemrelevant war, weil er ein Techniker war und sich da sehr auskannte und für die Stromversorgung und in dem Ort und über alles sozusagen da ein Mädchen für alles war. Und deswegen hat man ihn gebraucht und deswegen wurde er auch nicht in den Krieg geschickt. Und mütterlicherseits weiß ich ganz, ganz wenig, außer dass ich, wenn ich zu Allerheiligen mit meiner Mutter auf den Friedhof gegangen bin, wir immer zu dem Familiengrab auch gingen und das von meinem Großvater mütterlicherseits, ich glaube, 3 Brüder im Krieg umgekommen sind.
Wahnsinn, ja.
Aber mehr weiß ich da eigentlich nicht. Und ja, jetzt sagst du das, junge Menschen. Also ich meine, ja, bin da ja eine Generation später.
Ja.
Und wenig konfrontiert, also was Familie oder was da Bewusstsein anlangt. Und was hat das für heute für eine Bedeutung? Also erstens, nicht nur, weil ich historisch interessiert bin, für mich, auch wenn es 80 Jahre sind, also ich glaube, es ist wirklich sehr, sehr nahe und dieses Bewusstsein ist nahe und wir sind ja jetzt eigentlich noch in einer Generation, das ändert sich ja jetzt gerade, wo die Zeitzeugen in einem Alter kommen und in wenigen Jahren eigentlich es überhaupt keine Zeitzeugen mehr geben wird. Und dieses Bewusstsein, was da passiert ist, ich meine, alleine wenn man sich nur die Zahlen bewusst macht, wahrscheinlich in die Richtung von 66 Millionen Menschen und davon 6 Millionen Juden, die systematisch getötet worden sind oder im Krieg getötet worden sind. Das ist so unfassbar, das sich bewusst zu machen, was das alles ausgelöst hat, was da alles passiert ist in diesen 6 Jahren Krieg und alles, was davor war, aber auch, wie man dann damit umgegangen ist und heute auch noch damit umgeht.
Ja.
Und wie das, auch diese Frage aus der Geschichte lernen, also das beschäftigt mich schon sehr.
Ja, und was ich auch sehr schlecht verstehen kann, da frage ich mich immer, wie das sein kann, dass es so viele Menschen gibt, die das so vieles für nicht wahr halten. Weil es ist ja alles nachgewiesen. Wir haben ja nicht nur die Dokumente, wir haben auch Bildmaterial und trotzdem gibt es das. Und es gibt, das macht mir natürlich auch Angst, es gibt wieder jene, es gibt Leute, die eindeutig noch dieser faschistoiden Gesinnung verpflichtet sind und es überall und lautstark als undemokratisch bezeichnen, wenn man sie nicht zum Beispiel an die Macht lässt. Das verstehe ich auch nicht. Aber was ich zuerst noch sagen wollte, was ich im Kopf habe, sind auch diese ganz konkreten Bilder. Darum glaube ich auch, dass die notwendig sind. Meine Mutter war Krankenschwester und sie hat das so hautnah geschildert, weil offenbar sie selbst so betroffen war im Krankenhaus, als, wie sie sagte, die KZler kamen.
Also die hat das wirklich persönlich erlebt.
Die war dort Krankenschwester und es treibt mir, wie du siehst, immer noch die Tränen ins Auge, wenn ich so diese Betroffenheit meiner Mutter, die das so erzählt hat, als ich natürlich schon älter war im Nachhinein, weil, ja, aber wie diese Menschen aussahen und wie sie also wirklich, das brauchen wir nicht schildern, wie sie ausgemergelt waren und also ins Krankenhaus ja kamen nur die, die halt, wo es ganz schlimm war. Und dann kamen, so erzählte sie das immer, die tollen Amerikaner, die Befreier, und die haben dann diesen Menschen die amerikanischen Errungenschaften aufs Nachkastel gelegt. Eipulver und Schokolade und irgendwelche Wurstsachen. Und an dem sind die dann massenweise gestorben, weil dieser ganze Verdauungsapparat das überhaupt nicht fassen konnte. Und die haben dann, sie hat es immer sehr drastisch geschildert, wie die eigentlich den ganzen Gang auch beschmutzt haben, weil sie überhaupt nichts halten konnten in ihren Körpern. Und an der Ruhe, hat sie gesagt, also an diesen Verdauungsproblemen, dann ganz viele noch im Nachhinein, nach der Befreiung, verstorben sind. Also diese Szene ist für mich auch so, so präsent, also was da passiert ist. Ja, und darum kann ich nicht, also die Grausamkeit kann ich sowieso ganz schlecht verstehen, vielleicht weil sie mir von Geburt an nicht gesagt wurde oder weil ich da herausgehalten wurde, das weiß ich nicht. Ja. Aber
also ich finde ja wirklich wichtig und Dokumentationen sind da große Hilfe.
Ja.
Auch das Bildmaterial ist einfach nicht nur zu hören oder erzählt zu bekommen, sondern es auch wirklich visuell auch zu sehen, dass man Bilder hat. Auch wenn die Bilder verstörend sind und und schlimm und schwer erträglich, aber ich denke, die Konfrontation ist einfach auch notwendig.
Und das ist auch der Mensch, so muss man es einfach sagen. Ja.
Aber ich denke, es ist auch wirklich entgegenwirkend jeder Verharmlosung, auch dieses Wissen, dieses Bewusstmachen. Und es klingt ja so schön. Also auch wenn wir heute sagen, 80 Jahre vor 80 Jahren ist der Krieg zu Ende gegangen. An dem und dem Tag ist das und das Konzentrationslager befreit worden. Und genau wie du das jetzt auch gerade schilderst, das weiß man ja auch. Damit war ja nicht alles einfach so gelöst, sondern es sind unfassbar viele ja dann im Nachhinein gestorben, einfach weil sie so schwach war, weil sie so ausgemergelt waren. Da ist unfassbar viel Leid. Es sind viele, viele Menschen gestrandet, die plötzlich hier waren, die nicht mehr zurück konnten, weil sich politische Veränderungen ergeben haben oder die, quasi die Heimat nicht mehr Heimat war. Und wir haben natürlich dann in den Jahrzehnten später immer auch die Diskussion und das Bewusstmachen unserer Verantwortung, historisch, auch was den Antisemitismus anlangt, auch die vielen jüdischen Menschen, die Gott sei Dank flüchten konnten, also natürlich die überlebt haben, die Zeitzeugen, aber auch die Zeitzeugen, denen Flucht gelungen ist und die dann in das Land der Täter quasi, ja, wahrscheinlich auch manche viele Jahrzehnte später erst wieder zurückkamen oder den Kontakt suchen. Also diese Auseinandersetzung, deswegen, weil du gesagt hast, es ist lange her und wie ist das historisch? Okay, es ist 80 Jahre her, aber es ist in diesen 80 Jahren bis heute ja auch viel passiert und es musste auch viel passieren und die Auseinandersetzung damit, die ist ja immer noch präsent. Und wir merken es dann natürlich, wenn, du hast es angesprochen, wenn Verharmlosung passiert, wenn wir haben diese Diskussionen immer wieder, also gerade auch bei politischen Gruppierungen, sei es bei der AfD in Deutschland oder FPÖ in Österreich, wenn es dann eine Verherrlichung gibt, wenn dann Begrifflichkeiten plötzlich verwendet werden, wo ganz klar und bewusst ist, woher die stammen, oder weil es irgendwelche eigenartigen Selbstverständlichkeiten, die kommuniziert werden, wie man zum Beispiel weiß von irgendwelchen Studentenverbindungen, die ein ARIA-Paragraphen hatten, den nie verändert hatten oder nie entgegengetreten sind, kein entsprechendes Bewusstsein gemacht haben, oder irgendwelche historische Persönlichkeiten, die eine eindeutige Täterschaft oder Aktivität entweder in der NSDAP oder eben auch im Hitler-Regime hatten und dann trotzdem genannt werden und trotzdem als Vorbilder genannt werden. Also das sind wir ja pausenlos konfrontiert. Und das sind ja Nuancen, die im Unterschied zu den verbotenen Symbolen, die strafbar sind, ja dann trotzdem in unserer Gesellschaft immer wieder sichtbar werden.
Mhm. Ja, ich habe viel schon auch nachgedacht und natürlich gelesen sowieso zu diesem Thema Faschismus. Und du weißt, dass ich bin also eine Hobbypsychologin, keine Studierte, und frage mich natürlich auch immer, was geht in den Menschen vor, dass sowas möglich ist. Ja? Im Kleinen gesehen, was geht in einem Menschen vor, der viel erlebt hat, auch an Grausamkeiten, und der trotzdem jetzt wieder sagen kann, es war doch einiges gut, was in der NS-Zeit passiert ist, und wie die Schmetterlinge texten, Hitler macht die Autobahn, und also er hat einiges gemacht für das Volk, und wie locker man wieder reden kann über 88, ja, Heil Hitler, und ist mir gerade gestern passiert, noch dazu von einem verwandten Kind. Also diese jungen Burschen mit 16, 17 haben durchaus wieder einen anderen Eindruck von der Zeit damals und nicht mehr diese Entsetztheit, die so meine Generation hat. Und wenn ich es im Großen anschaue, wie Israeli im Staat Israel, sage ich jetzt, wie die auch Methoden sozusagen tiefenpsychologisch erklärbar, aber Methoden anwenden können, die eigentlich an ihnen verübt worden sind, und trotzdem können sie auch grausam sein und nennen es halt Verteidigung des Vaterlandes. Ja, das ist jetzt ein Glatteis, auf dem ich mich da befinde, aber ich möchte es trotzdem sagen, dass ich darüber auch entsetzt bin, weil wenn ich die Bilder sehe von Konzentrationslagern und jüdischen Menschen, was mit denen gemacht wurde, und dann sehe ich Bilder vom Gazastreifen und von den verzweifelten, jetzt noch sage ich mal, Müttern und Kindern, will nicht die Männer ausgrenzen, aber im Vergleich, dann denke ich mir, ja, das ist unglaublich, dass das geht. Und dann sehe ich diese mehreren Zeitzeugen und Zeitzeuginnen, die ich kennenlernen durfte, und bin dann wieder im Gegenzug total überrascht, wie viel inneren Frieden diese Menschen oft finden konnten, trotz dem, was sie erlebt haben. Also vor Zeitzeugen, die so in Schulen gehen und berichten, muss ich mir immer noch verneigen, wie wenig die Hass schüren und wie viel die in einer schönen Art über das sprechen. Vielleicht haben sie deswegen so lange gelebt. Also das weiß ich nicht, aber
was sie aber größtenteils gemeinsam haben, ist, das hört man von sehr, sehr vielen Zeugen, dass sie jahrzehntelang nicht darüber reden konnten.
Ja, genau.
Manche 40 bis zu 50 Jahre, dass sie nicht darüber reden konnten.
Und viele wahrscheinlich nie, weil so viele Zeitzeugen haben wir ja nicht, so die es. Zu uns sprechen.
Ich habe gerade vor kurzem die Tage jetzt ein Interview gehört mit einer Zeitzeugin, die selbst ihren Kindern, die wussten zwar quasi, was mit der Familie passiert sind, aber die selber sagte, sie konnte 50 Jahre nicht darüber reden, wie ihre Mutter und ihr Geschwisterchen, ihr junger Bruder im Konzentrationslager umgebracht worden sind.
Wahnsinn. Und diese Einzelnen, die dann so übrig geblieben sind, so wie auch der Rosenthal zum Beispiel, den wir so kennen als großen Komiker und komischen Menschen und so ein bisschen.
Ich hab Moderator, ja.
Nie so mögen. Wen hast du jetzt genannt?
Nein, als Moderator.
Als Moderator, ja.
Der und, Fröhlichkeit vermittelt ja, hat, ja.
Und wie ich dann jetzt erfahren habe, der ist auch ganz alleine von seiner Riesenfamilie überblieben und irgendwo versteckt worden und immer die Angst, er wird erwischt. Also unfassbar. Und dass man das überhaupt heute verharmlosen kann. Und das ist auch meine offene Frage, die ich auf jeden Fall heute hereinbringen möchte da in unsere Debatte. Was können wir tun oder was wäre das Richtige für uns, dass das nicht wieder passiert, dass man dem Einhalt bieten kann, dass es wieder zu so grausamer Rede kommt, zu diesen furchtbar populistischen Gemeinheiten anderen gegenüber. Anderen, also es geht ja nicht nur um Juden, es geht ja auch um Türken und andere Ausländer, ich nenne sie jetzt einmal so. Es ist auch meine Frage in dieser unserer Podcast-Folge.
Natürlich, weil du hast natürlich recht, weil der Antisemitismus, die Strukturen, ja im Hinblick auch Ausgrenzung, Hass, Ausländerfeindlichkeit, also da sind ja viele Ähnlichkeiten. Wie kann es passieren, dass gegenüber anderen Menschen so eine dezidierte Anfeindung passiert und letztendlich dann in der Folge ja sogar eine Bekämpfung? Also ich möchte schon einfach auch ganz, ich finde es wirklich wichtig, die Auseinandersetzung ist wichtig. Und da gibt es auch heute und für junge Generationen, die vielleicht sagen, ja, was hat das überhaupt wirklich mit uns zu tun? Ich denke, es ist ein Erbe, es ist Geschichte und das ist, fällt noch unter jüngste Geschichte. Das ist nicht irgendwann im Mittelalter vor Hunderten von Jahren passiert, sondern das hat doch noch eine Präsenz.
Die Omas, Opas haben es noch erlebt, sozusagen.
So ist es, ja. Oder zumindest haben sie gekannt oder ihre Vorfahren. Und deswegen ist es schon ein Auftrag. Und wie geht man richtig damit um, ja, wie du fragst? Also ich denke, das Erste ist wirklich Bewusstseinsbildung, das Wissen darüber, auch das Wissen der Details, wie konnte es dazu kommen, was ist da tatsächlich auch im Vorfeld passiert, politisch, in der Gesellschaft. Ich denke, das wird viel zu wenig kommuniziert. Und wir merken es oft, wenn in der Diskussion es heute wenn man über Rechtsradikale spricht, ja, oder rechtsradikale Parteien, dann kommt sofort das, wenn irgendjemand sagt, ja, während den Anfängen in den 30er Jahren ist es ähnlich passiert oder hat sich Ähnliches durchgesetzt. Und dann kommt so ein Reflex, das kann man nicht vergleichen. Das ist natürlich vollkommen richtig, weil das Argument der Verharmlosung.
Auf der einen Seite richtig.
Ja, meine ich ja. Also natürlich soll es nie eine Verharmlosung bedeuten gegenüber dem, was im Holocaust, was im Krieg passiert ist, im Zweiten Weltkrieg. Das ist natürlich eine andere Kategorie. Aber ich glaube, es wäre zu einfach, es nicht anzuschauen, nicht zu versuchen, das, was wir wissen, und wir wissen sehr, sehr viel, das kennenzulernen, sich damit auseinanderzusetzen.
Also für mich gibt es da eine ganz wichtige, für mich ist das ein Grundsatz jeder pädagogischen Handlung. Ja, und da meine ich nicht nur LehrerInnen, das können auch Politiker insgesamt. Das Wissen ist zu wenig, offenbar. Offenbar ist das Wissen zu wenig, weil das, was im Menschen drinnen ist, und da bin ich ja auch noch nicht durch sozusagen, was da der Mensch braucht, ja, vielleicht braucht der Mensch sowas wie ein Heimatgefühl, ein Geborgenheitsgefühl, da gehöre ich dazu. Und vielleicht braucht er dann noch gleichzeitig ein Feindbild, damit er das auch spüren kann. Und das ist eben, wie gesagt, das verstehe ich nicht so ganz, aber ich sehe es. Ich sehe es, dass dieses friedliche Zusammenleben, dass jeder Mensch zur Menschheitsfamilie gehört, sozusagen, dass wir, egal aus welcher Kultur, aus welcher Religion, aus welchem Land, wir sind alle Menschen. Das hat es irgendwie nun nie so richtig gegeben. Immer brauchen wir brauchen wir Wertungen. Was ist minderwertig, was ist höherwertig? Und wenn ich sie jetzt wieder sehe, Testosteron aufgeblasen, ja, mit Fackeln in der Hand und das Deutsche oder die deutsche Mentalität zu preisen, dann denke ich mir, was genau spielt sich da ab? Weil in Wahrheit sind ja viele von denen fast Loser, fast Verlierer in dieser Gesellschaft. Oder wir, also zumindest neben der akademischen Schicht, die ganz rechtsextremen Parteien wählen, sind doch die größte Schicht jene, die sich in unserer Gesellschaft als zu wenig gesehen erleben.
Das ist richtig, aber ideologisch hast du, also die zum Beispiel sich bei Identitären engagieren oder wenn du jetzt zum Beispiel in die AfD hineinsiehst, sind das ja gebildete Menschen.
Ja, aber dann, wie viel Prozent?
Natürlich, aber das sind ja die ideologisch, die ja etwas vorgeben, die einen Plan haben, die etwas umsetzen, die den politischen Diskurs auf dieser rechtsradikalen Schiene bestimmen. Wenn man eben PolitikerInnen von der AfD dann hört, wenn zum Beispiel auch der Begriff Remigration, der in den letzten Monaten, letztes Jahr thematisiert worden ist und dann bewusst auch von der Alice Weidel, dann nennen wir es halt Remigration. Also wenn PolitikerInnen dann heute so auftreten können und bewusst mit diesen Wörtern arbeiten und polarisieren.
Und immer mehr werden. Ja,
ja oder in Österreich, wenn der Führer einer, also Führer ist das falsche Wort, aber man merkt das schon,
der Volkskanzler der zukünftige,
sich Volkskanzler nennt, ja, und das möglich ist und das eigentlich, ja, also man dann verharmlosen kann und ja, das ist ja nicht so gemeint, sondern also wenn diese Sensibilität nicht mehr da ist oder bewusst ist, da beginnt ja etwas zu verschwimmen. Und ich glaube, das ist ja die große Gefahr. Wo passiert etwas in unserer Gesellschaft, unbemerkt oder bemerkt, bewusst gesteuert und von vielen wahrgenommen oder auch nicht, aber wo Veränderung passiert. Und ich denke zum Beispiel, wir merken das, und das hat ja Systematik im Populismus. Es ist dieses pausenlose Aufregen, also diese Aufregerpolitik, wie wir sie zum Beispiel jetzt bei Trump sehen. Ja? Und das merkt man ja, also bei vielen rechten Strömungen ist das ganz, es ist Aufregung, Aufregung. Und was passiert? Es passiert ein Gewöhnungseffekt.
Also, Shifting Values nennt es ja, der Precht.
Ja, also musst du noch genauer erklären, aber es passiert eben etwas, ein Gewöhnungseffekt, dass uns das gar nicht mehr aufregt. Und man merkt es ja in Österreich eben mit der FPÖ und stimmenstärkste Partei. Die Auslandsberichte sind sind da wirklich in der Wahrnehmung völlig anders, wie wir, ehrlich gesagt, für uns ja das, also ich möchte es jetzt auch nicht verharmlosen, aber doch sehr normal finden, weil ja, die Partei ist seit Jahrzehnten präsent, war auch schon in der Regierung und eine Liederbuchaffäre, ja, das ist ein Aufreger.
Wo aber drinnen steht vom Vergasen und so.
Ja, und,
aber, no.
Und PolitikerInnen, die da involviert waren, die haben keine gravierenden Konsequenzen und tauchen dann sogar wieder auf und sind in Ämtern.
Und es ist die ganz große, also das finde ich ja auch irgendwie sehr unerhört, du hast das zuerst schon angedeutet, die ganz große Aufregung vor jedem annähernd irgendwie möglichen Vergleich. Man würde rechtsextreme Politiker heute gleichsetzen mit Nazi. Ja, das ist ja, das darf ja überhaupt nicht sein, das ist gleich ganz schlimm. Und ich muss sagen, ich sehe das eben ein bisschen anders. Ich bin ja Gott sei Dank keine Politikerin, die da genau aufpassen muss. Aber wenn ein führender Parteipolitiker zu einem anderen führenden Parteipolitiker sagen kann, ganz öffentlich, der ist ein links-linker Zeck oder so ähnlich war dieser Saga, dann denke ich mir, wo sind wir jetzt mit unseren Shifting Values, also mit dieser Verschiebung der Werte, wo sind wir da gelandet? Wenn ich mir vorstelle, es hätte vor 40 Jahren offiziell ein Politiker zum anderen sowas gesagt oder ein Kommunistensau oder so etwas in einer offiziellen Position, hätte der müssen zurücktreten. Und heute sind wir so vieles schon gewöhnt, so eine gemeine Sprache, die überhaupt nichts mehr toleriert von der Würde des Menschen. Aber es gibt die ganz große Aufregung, es sei nicht demokratisch und es ist ganz furchtbar, also es gelingt ja auch, wenn solche Parteien dann abgelehnt werden von anderen, weil das wieder zeigt, dass wir heute keine Demokratie mehr hätten. Also da sind wir momentan, finde ich, in einer ganz gefährlichen in einem gefährlichen Sumpf oder in einer, und mir fallen da immer wieder nur der Max Frisch ein mit Biedermann und die Brandstifter, eine ich eh schon zitiert habe, wo der Vertreter einer sozusagen aufgeklärten humanistischen Gesellschaft vor lauter Aufgeklärtheit und Humanismus nicht bemerkt, wie in seinem eigenen Haus die Vorbereitungen getroffen werden von zwei Menschen, dass sein Haus in Flammen aufgeht und zerstört wird. Vor lauter Toleranz erkennen wir das nicht. Oder so möchte ich es auch nicht sagen. Ich möchte sagen, und die Menschenrechte und unsere Verfassung sagt uns, dass wir mit jedem Menschen würdevoll umgehen und haben eigentlich kein Handlungsrepertoire, so kein richtiges, wie wir mit jenen umgehen, die unsere elementaren Vorgaben, Menschenrechte, nicht einhalten.
Ja, aber da hast du...
So ein Problem, findest du nicht?
Absolut. Und da hast du natürlich mit dem Begriff Shifting Values, mit der Werteverschiebung total recht, weil das passiert in unserer öffentlichen Wahrnehmung, wenn man Dinge sagen kann, die weniger aufregen oder die quasi sich schon normalisiert haben. Und das ist ja ein bewusster Mechanismus, der passiert.
Ja, weil das steigt
man skandalisiert und so verschiebt man ja die Wahrnehmung, das Gefühl, was ist gerade noch erlaubt. Und natürlich ist es ein ständiges Abwiegen und ein Konflikt, auch im Hinblick auf Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, nämlich natürlich unsere grundsätzliche Überzeugung, dass Meinungsfreiheit gegeben ist, aber wo kommt Meinungsfreiheit auch an seine Grenzen? Und ich würde schon unterstellen, dass es ein ganz bewusstes, manipulatives Vorgehen ist, wenn man solche Begriffe einsetzt, die tradiert, die zu einem Narrativ macht, die in die Gesellschaft hineinpflanzt und sozusagen normalisiert. Und damit eigentlich die Sichtbarkeit, was die Bedeutung ist, auch die Gefahr, dadurch verharmlost wird. Und man könnte jetzt natürlich sagen oder die Frage stellen, okay, warum ist es denen möglich, die das tun, die das sagen, das zu tun? Aber man muss genauso auch fragen auf der anderen Seite, warum ist es in unserer Gesellschaft, in unserer Öffentlichkeit möglich, geduldet?
Genau.
Warum wird es zugelassen? Also die juristische Seite ist eine andere, aber es gibt ja quasi auch ein Wertebewusstsein.
Ja, die ethische Seite.
In der Wahrnehmung der Öffentlichkeit, wo bekommt Zustimmung und wogegen gibt es Protest? Und das muss man dann natürlich sagen, das nimmt ab. Und das ist ja erklärbar, wenn man sagt, früher hätte man das nicht sagen können, weil eine ganz andere Sensibilität gegeben war. Da kommt etwas abhanden. Und das ist schon eine Gefahr und letztendlich auch eine Gefahr für die Demokratie.
Ja, ich kann also nicht anders, als auch als Lehrerin oder als gewesene Lehrerin auf das Ganze zu schauen. Weil ich so arglos, oder naiv, denke ich mir, wenn ich so gerade jetzt in der letzten Zeit alle diese Wahlplakate studiert habe, und dann denke ich mir, es gibt's ja nicht, das kann ja niemand wählen. Ja, und dann sehe ich aber trotzdem einen Zugewinn, dass man zum Beispiel mehrere Pensionen, Wohnen und mehreres immer reimt auf Stadt Asylmillionen. Und dann denke ich mir, wo sind die Stimmen der Lehrerinnen und Lehrer? Wo werden die Schülerinnen und Schüler konfrontiert mit dem, was Asyl heißt? Wie viel hat denn jede Lehrerin und jeder Lehrer in der Klasse an Menschen, die entweder mit den Eltern oder wo nur die Eltern geflohen sind aus oft schrecklichen Situationen und dann bei uns um Asyl angesucht haben? Ja, und da rede ich jetzt nicht von dem Thema, dass wir viele Menschen haben, die aus anderen Ländern kommen, sondern Asyl wird ja hier verwendet als Wort. Und weißt du, Benedikt, da denke ich mir schon, das muss doch eine Uraufgabe von jeder Person sein, die pädagogisch aktiv ist, dass man da mal mit seinen Schützlingen oder einem anvertrauten Menschen einmal das klärt. Was heißt denn Asyl? Und warum haben wir es denn auch in der Verfassung stehen oder in den Menschenrechten, dass der Mensch ein Recht auf Asyl hat? Was ist denn da vorangegangen? Und wie darf man denn das jetzt verwenden im öffentlichen, in der Öffentlichkeit und herziehen über diese Schmarotzer-Asylanten? Also es gibt eh genug Dokumentationen. ich habe sie auch schon gesehen, viele von denen gesehen, was es bedeutet, wie Menschen zu Fuß diese Strecke zurücklegen, wie sie in ein Boot hineingezwängt werden. Und dann kommt mitten am Meer, kommt die, in dem Fall war es die griechische Polizei, und nimmt denen den Motor weg, weil man sie nicht haben will im Land. Und dann treiben die irgendwo am Meer und können gar nichts machen, sind irgendwie ausgeliefert, weil sie ja weder steuern können. Ja, und so gibt es ja Millionen Geschichten. Und dann kann man sagen, die Asylanten zerstören unser Land, weißt du? Und dann denke ich mir, ja, wir kommen wieder dorthin.
Ein aufgebautes Feindbild.
Ja. Und ich habe auch den Film gesehen, ich weiß es nicht mehr, wie der geheißen hat, aus der NS-Zeit, wo man die Juden damals mit dem Ungeziefer verglichen hat, wo man also die Schädlinge alle, die Mäuse, die Ernte wegfressen, und also wo immer im Bild diese Schädlinge waren und dann der direkte Vergleich gezogen wurde, und das machen die Juden mit uns. Und ich habe auch viel darüber gelesen, dass Lehrer halt auch dann oft zu feig waren und nichts dagegen getan haben. Ja? Mhm. Heute wäre ja noch an der Zeit. Ja? Heute passiert einem Lehrer noch nichts oder gar nichts, wenn er erklärt, was ein Feindbild ist und dass man schauen muss, was dahinter steckt, und also einfach eine Erziehung zu den Menschenrechten. Warum tun sie es nicht mehr?
Ja, und das hat schon wieder mit Wissen zu tun. Erstens, dass ja, schon, woher kommen die Menschenrechte? Dass das natürlich auch ein Erbe eben des Dramas des Zweiten Weltkrieges war, dass man ganz bewusst, die Würde des Menschen ist unantastbar, aus dieser Erfahrung, dieser dunkelsten Phase der jüngsten Geschichte hat, des 20. Jahrhunderts, und dann die Menschenrechte, die Europäische Menschenrechtskonvention, auch daraus entstanden ist, wo das Recht auf Asyl ganz bewusst eben auch hineingenommen wurde, auch aus der Verantwortung, Menschen in Not, Menschen auf der Flucht zu helfen, aus dieser Erfahrung heraus.
Die ja wir selber gemacht haben. Nicht? Stell dir vor, die vielen geflohenen, vom Krieg geflohenen Menschen, wenn die nicht überall in der Schweiz, zuerst in Ungarn, Polen, überall und dann später in Amerika aufgenommen worden wären. Nicht?
Und das wurde zu einer europäischen Verantwortung. Ja. Und das muss natürlich schon tradiert und auch verstanden werden. Und was du jetzt angesprochen hast, jetzt natürlich in den letzten 10 Jahren besonders das Migrationsthema, das dann politisch vereinnahmt, damit wird Politik gemacht, damit wird Propaganda gemacht, damit wird polarisiert. Und der Populismus vermischt natürlich alles, weil es nicht dann mehr darum geht, Menschen, die in Not geraten sind oder auf der Flucht sind, zu helfen, wird zusammengemischt mit Menschen, wir können dann quasi nicht allen helfen oder es kommen alle zu uns, und alle diese Sätze, die da hineingeworfen werden.
Und das Unwort, entschuldige, wenn ich dich unterbreche, es passt da dazu, das Unwort Wirtschaftsflüchtling. Wie oft ich das höre, auch von meinen Schülerinnen damals noch gehört habe, das sind ja dann nur die Wirtschaftsflüchtlinge. Und ich musste dann sagen, ja, was glaubst du? Sind die, haben die jetzt die Heimat? Was glaubst du, wann würden deine Eltern aufbrechen, weil sie wissen, in einem anderen Land kann man mehr Geld verdienen und die sind so reich, die sollen mir was geben. Und wie glaubst du, wann wären dann deine Eltern bereit, dein Haus hinten zu lassen, alles, die Arbeit hinten zu lassen, nicht zu wissen, wo sie wieder jemals ein Geld verdienen können? Und dann sagt man dort zu ihnen, was tust denn du, komischer Wirtschaftsflüchtling, bei uns, bleib doch daheim.
Und historische Vergessenheit.
Ja.
Es gab auch bei uns Migration, es sind Menschen emigriert, wenn man jetzt zum Beispiel im 19. Jahrhundert auf Amerika denkt und so weiter, Migration hat es immer gegeben, Migration hat es in Europa gegeben, Binnenmigration und so weiter.
Und die Iren waren das auch, kannst du besuchen in Irland, die Deserted Villages, ja, die verlassenen Dörfer, wo die ja ganz auf, entweder verhungert sind oder aufgebrochen sind nach Amerika, weil die Engländer aus ihren Schlössern zugeschaut haben, wie denen zum dritten Mal die Kartoffelernte ausfällt. Weißt du, hätten die Amerikaner auch sagen können, ja, die sollen zu Hause zurechtkommen, weil die sind ja nur Wirtschaftsflüchtlinge. Es waren ja Wirtschaftsflüchtlinge, weil Krieg war ja da keiner.
Und es gibt auch heute Wirtschaftsflüchtlinge.
Ja, sicher. Und die sind auch Asylanten.
Ja, und das vermischt man halt alles.
Ja, furchtbar.
Oder man nimmt sich das Recht heraus, das gleich zu bewerten. Möchte dazu sagen, natürlich hat in der Debatte über Migration ist es natürlich auch notwendig, sich damit auseinanderzusetzen, welche Strukturen man hat, welche Regelungen.
Klar.
Ein Land hat natürlich auch das Recht zu entscheiden, wer darf ins Land. Aber es politisch zu instrumentalisieren, indem man Ängste schürt, die dann teilweise gar nicht da sind. Und wir merken es ja in Österreich, dass in Regionen, wo es gar keine Geflüchteten gibt, die Zustimmungswerte aber gegen Migration am höchsten sind, was ja dann auch absurd ist. Also,
das finde ich ja sehr interessant. Ich habe mir da diese Untersuchungen entlang der U-Bahn-Linien angeschaut und dann habe ich speziell auf den Reumannplatz geblickt, weil ja da sehr viel gesprochen wird, weil dort das eine schon große Versammlung ist, auch immer von Menschen aus anderen Ländern. Und die Zahl jener, die gar nicht wählen dürfen, ist weit über 50%. Mhm. Und die anderen, die jetzt da leben, mit so vielen Migranten, die wählen zum Großteil die SPÖ, also die eher Linken. Ist witzig. Und im Mölltal in Kärnten oder auch in anderen kärntnerischen Tälern und sonst wo sie kaum Migranten haben, da müssen sie gegen die Angst vor den Ausländern oder aus Angst vor den Ausländern die rechten Parteien wählen. Das ist ja auch interessant.
Ich habe kürzlich zum Evangelischen Kirchentag in Deutschland, da hat auch Angela Merkel gesprochen und es gab auch ein Interview mit ihr von Phoenix. Und da wurde sie natürlich angesprochen, immer wieder, sie hat es ja auch in ihrem Buch, aber das wirft man ihr halt oft dann immer auch wieder vor, ist auch im aktuellen politischen Diskurs, das, was 2015 passiert worden
ist,
sie ist schuld, die ganze Migrationsdebatte ist nur wegen ihr, so auf die Art. Und ich möchte nur eines herausgreifen, was sie bei diesem Interview gesagt hat, nämlich zum Wording. Sie hat gesagt, sie hat sich immer gewehrt, von einer Flüchtlingskrise zu sprechen. Sie hat gesagt, man müsste viel mehr sprechen, es gab eine Krise in den Herkunftsländern.
Ja.
Es gab die Krisen in Syrien und Afghanistan, politisch Kriege, Bürgerkriege.
Ja.
Und das waren Auslöser für Flucht.
Genau.
Und dazu kommt dann natürlich auch, dass, und wir wissen, es sind ja in den Nachbarländern dieser Krisenregionen dann sehr, sehr viele Flüchtlinge schon gewesen. Und dann das World Food Programm, wo man Förderungen eingestellt hat, der Westen, die Unterstützung und das als Auslöser. Und auch heute hören wir von der UNO, dass es, was die Unterstützung für diese Ernährungsprogramme, für die Unterstützung von Binnengeflüchteten, von Menschen, die in Not sind.
Die sehr viel mehr sind als die Binnengeflüchteten. Ja,
wirklich, dass da auch die Hilfe abnimmt, weil natürlich merkt man unter Trump jetzt ja auch ganz bewusst, dass dann sozusagen das zuständige Ministerium ja eigentlich aufgelöst wird. Aber unsere Verantwortung auch gegenüber anderen Menschen, unsere humanitäre Verantwortung, dort zu helfen, wo Not ist, ist auch die Frage, inwieweit wir der gerecht werden. Und eines wissen wir, wir wollen zwar auf der einen Seite als Europa Handel betreiben und wir wollen die Märkte erschließen und freie Marktwirtschaft und den Kapitalismus leben, damit unsere Prosperität, dass es uns gut geht und wir in Reichtum sind, aber die Verantwortung, die damit verbunden sein sollte, dass das nicht auf Ausbeutung passiert, dass da Verantwortung und Fairness auch damit verbunden sein müssen. Dieses Bewusstsein gehört genauso dazu.
Genau.
Und insofern ist es, finde ich, schon sehr problematisch, wenn man dann oft von der Festung Europa oder vielleicht einzelner Staaten sieht. Und da hat man dann nichts mit der Welt zu tun und auch keine Verantwortung. Ja. Aber wenn es um die Wirtschaft geht und wenn es um das Wirtschaften und um Reichtum und Kapital.
Ja, entschuldige, wenn ich da drein rede, weil ja natürlich es die sogenannten Schmarotzer, auf die man sich immer stürzt, ich möchte sie nicht so nennen, ich möchte sie nennen die Kriegsgewinnler, hat man damals gesagt, und jetzt sagen wir halt Menschen, die einen Profit ziehen aus dem Elend, die gab's immer und die gibt's heute, glaube ich, in einem ganz großen Ausmaß. Wenn du das von Wirtschaft sagst, es gibt sicher sehr, sehr viele, die ganz viel Gewinne machen. Da rede ich nicht nur von den Schleppern, sondern da rede ich schon auch von der großen Wirtschaft. Und das wird halt dann manchmal auch in einen Topf geworfen. Natürlich wundere ich mich auch, wenn ich ein riesen SUV sehe, zum Beispiel mit einer ukrainischen Nummer. Ja, dann denke ich mir auch, wow, da ist ein Reicher geflohen.
Ja, auch Reiche fliehen
auch
vor dem Krieg.
Auch Reiche fliehen. Und wenn man die dann als Beispiel nimmt, ja, sicher, ich meine, es hat auch immer mein lieber Chef hat er immer gesagt, jetzt zur Zeit damals, weißt du, es gab so und so viele, er kennt sie da genau, so und so viele Juden, die hatten das Geld und konnten dann auch auf Schiffen nach Amerika fliehen. Aber die vielen Arbeiterjuden in Wien, die sind zu einem hohen Prozentsatz in den KZs gelandet.
Und vor allem in den ärmeren osteuropäischen Ländern.
Genau, die sind ja über ganz entsetzt, als ich drauf kam bei meiner Reise durch die osteuropäischen Länder, dass Polen, alleine nur Polen, 3 Millionen Juden von den 6 Millionen, die getötet wurden, verloren hat. Mhm. Also, weil die natürlich auch das Geld nicht hatten, davon zu kommen. Und so ist heute auch. Und darum wundere ich mich zwar, natürlich gibt es viele aus Kriegsgebieten, Asylanten, denen es voll gut geht. Aber die Frage ist, sind das dann Schmarotzer? Kriegen die dann auch was vom Staat und wie viel? Und ist das gleichzeitig ein Argument zu sagen, geben wir keine Asylmillionen mehr aus?
Mhm. Ja, aber man beobachtet ja dann im politischen Agieren, wie dann populistisch Politik gemacht wird.
Ja.
Und das Beispiel in Wien, also es gibt, glaube ich, ein oder zwei syrische Familien, die mit Kindern und mit der Sozialhilfe
4.900 Euro.
Mehr quasi verdienen, wie wenn sie in Arbeit wären. Und das wird dann natürlich bei jeder politischen Diskussion angeführt von gewissen Parteien. Damit wird Politik gemacht, damit wird verallgemeinert, genauso wie es auch, was die Kriminalität anlangt und so weiter. Es wird damit verallgemeinert, um das Volksempfinden, das Gefühl der Ablehnung einfach zu schüren. Das sind die Strukturen des Populismus. Aber
die wirken.
Die wirken und die zeigen ja auf, wie manipulativ unsere Gesellschaft, unsere Öffentlichkeit, unsere Meinung auch ist, welchen Gefahren sie ausgesetzt ist und wie wir uns vielleicht, und das sehe ich ja schon als wesentlichen Kritikpunkt, gerade wenn man eben an diese Erinnerungskultur, die 80 Jahre, unseren Auftrag, unsere Verpflichtung auch, die wir durch dieses Erbe haben, damit verbunden ist, nämlich auch in dem Bewusstseinsmachen wirklich der Verantwortung und des, dem entgegenzuwirken des Wegschauens. Mhm. Nämlich, dass ich mich dem entziehe, was habe ich als Bürgerin, als Bürger dieses Landes, als Teil der Gesellschaft auch damit zu tun? Worin besteht auch meine Verantwortung? Okay, ich bin kein Politiker. Man kann sich darauf beschränken, oder viele Menschen sagen das natürlich, das haben wir bei den Demokratiediskussionen ja auch schon angesprochen. Was hat das mit mir zu tun? Und mit meiner Stimme entscheide ich einmal und sonst habe ich nichts damit zu tun. Aber von wegen, die Öffentlichkeit, die Meinung, die sich da fortsetzt, die in kleinen Zellen, sei es in einer Familie, sei es in einer Schulklasse, sei es in einer, an einer Arbeitsstätte, das, was da sich an Meinung bildet, an Meinung ausgetauscht wird, an Meinung fortsetzt, das ist auch unsere Verantwortung, wie wir da agieren und wie wir damit umgehen und ob wir da Verharmlosung zulassen oder uns letztlich auch eigentlich raushalten und sagen, ja, ich tue ja eh nichts Böses, ich habe damit nichts zu tun und ich habe da auch keine Verantwortung. Und das ist eben nicht so. Die Verantwortung, die haben wir.
Also mir fehlt ja, das habe ich auch schon oft gesagt, mir fehlt sozusagen in der Politik so ein bisschen die pädagogische Komponente, weil das, was du gesagt hast, Auseinandersetzung beziehungsweise auch die Dinge klären und sagen, was tatsächlich ist, oft nicht gemacht wird, weil man ja doch keine Wählerstimmen verlieren möchte. Und dann tut man halt ein bisschen rechts, tut man ein bisschen, aber man sagt nicht den Leuten den Klartext, worum es wirklich geht. Wer genau sind die Asylanten, welche kriegen wie viel vom Staat und so eine Information. Und das ist noch viel mehr, komme wieder zurück auf meinen Urberuf der Lehrerin, Aufgabe der Schule. Und ich habe erlebt, dass fast eine ganze Klasse, und zwar vor 2015, wo der Flüchtlingsstrom kam, ja, schon 10 Jahre vorher, mir Kinder in der Schule gesagt haben, 13-Jährige, ja, und kommen Sie aus einem anderen Land, kriegen Sie vom Staat ein Handy, ein Auto, eine Wohnung und wir, die wir den ganzen Tag arbeiten müssen, wir kriegen davon nichts. Ja? Und diese Rede kenne ich eben schon, wie gesagt, schon in den 90er Jahren. Und da denke ich, braucht es dann auch wirklich, wie du immer das Wissen sagst, es braucht Informationen. Also ich habe dann auch
Aufklärung
geholt von der Arbeiterkammer, dass nicht die Kossi das sagt, von der ey, jeder weiß, dass die alle lieb hat oder so irgendwie. Ja, sondern tatsächliche Aufklärung. Und so wäre es ja auch notwendig mit der syrischen Familie, wie die zu diesen 4.900 kommen und wie viele das in Wien sind, die das kriegen. Und dass das das Grundrecht der Kinderbeihilfe ist. Und dass das ja selten ist. Das ist halt zusammengekommen. Aber da fehlt mir dann so stark die Verantwortung der Aufklärung. Das hielte ich für so wichtig. Und da möchte ich auch die Schule in die Pflicht nehmen. Und jetzt haben wir zwar eine fachpolitische Bildung, das ja mehr und mehr verliert an Bedeutung, weil man hat es einmal zum Unterrichtsprinzip erklärt und gar kein Fach mehr gemacht daraus.
Was sich hoffentlich jetzt ändert.
Werden wir schauen, was die Regierung jetzt da alles macht an neuen Impulsen für die Schule. Aber auch dort im Fach politische Bildung gehört nicht nur eingebracht, was sind unsere Werte, wie viel, das haben Sie schon in meiner Schule immer so unterrichtet, wie viele Parteien haben wir, was bedeutet das Wahlsystem und also dieses Wissen, sondern es braucht auch die ethische Seite. Wer lebt in unserem Land? Oder was nennt man eine Unterschicht? Oder weißt du, auch diese Fragen, die sich mit denen der Mensch praktisch Tag für Tag konfrontiert ist. Mhm. Auch mit den Ängsten vor dem Fremden, vor dem Anderssein und was macht das? Ja, ich verstehe es ja, da bin ich ja auch betroffen, wenn ich als blonde Frau immer unter hellen Menschen, hellhäutigen Menschen lebend eine Gruppe junge Männern begegne, die alle schwarze Haare, viel Bart, zusammengewachsene Augenbrauen haben und mich so anschauen. Es kann schon sein, dass mir das fremd ist und dass ich auch ein bisschen Angst habe. Aber darüber muss eben dann geredet werden. So, wen kann man dann einladen? Ja,
es geht. Es ist mit Aufklärung und es ist mit, das ist halt ja auch nicht damit getan, und das ist ja sicher auch eine Schulerfahrung von dir. Du kannst eine Stunde dazu machen, aber allein die Information weiterzugeben, aufzuklären, ist ja zu wenig. Es ist eine Aufgabe, die uns ja wirklich sich immer wieder stellt. Und das betrifft diese 80 Jahre, das betrifft der Umgang mit der Vergangenheit und das Wahrnehmen der Verantwortung, sich das bewusst zu machen, sich damit auseinanderzusetzen und auch versuchen zu verstehen, was sind die Strukturen, die Demokratie oder die Menschenrechte gefährden und dann eben ausgrenzen. Elsbeth, wenn du erlaubst, würde ich zum Abschluss unseres heutigen Gesprächs eine Rede von einem deutschen Politiker vorlesen oder einen Ausschnitt daraus. Ich habe es dir schon vor einiger Zeit einmal geschickt. Ja. Du nickst und du weißt, was ich meine. Aber ich glaube, es passt einfach hervorragend zu dem, was wir gesprochen haben, zu 80 Jahren, zur Demokratie. Ich brauche gar nicht viel dazu sagen, aber wenn ich es einfach vorlesen darf. Die Fähigkeit zum unabhängigen, individuellen, eigenständigen, kritischen Urteil muss ausgebildet werden. Und es muss gelernt werden, dass es in unserer zerstrittenen und in jeder Gesellschaft darauf ankommt, die Freiheit als einen Handlungsspielraum zu begreifen, in dem es für die Freiheit des Einzelnen und der Gruppe durchaus rechtliche und moralische Grenzen gibt. Demokraten zu erziehen heißt, jungen Menschen das Augenmaß für Freiheit und Bindung zu geben, sie zur Erkenntnis von und zum Respekt vor der Würde der Unverletzlichkeit der Person jedes anderen zu befähigen, sie zu lehren, die Humanitas, die Respublika, das Recht und den Frieden als die Grenzen der Verfolgung eigener Interessen und eigener Konflikte zu begreifen. Erziehung zur Demokratie heißt Erziehung zur Verantwortung für die Folgen des eigenen Handelns. Zur Verantwortung der Folgen eigenen Handelns oder Nichthandelns gehört auch dieses: Wo immer wir Angst begegnen, da müssen wir sie ernst nehmen. Sie kann eingebildet oder eingeredet sein. Wir müssen sie verstehen und sie entkräften oder wir müssen Abhilfe schaffen. Denn aus Angst, das haben wir aus der Zeit von 1918 bis 1930 zu lernen, kann Wahn und Hysterie, kann Aggressivität entstehen. Der Wahn, die Schuld für eigene Beschwer lege bei einem anderen. Die Hysterie, diesen anderen zum Sündenbock zu machen. Die Flucht, sodann in Hass und Aggression, dies alles sind Gefährdungen nicht bloß einer einzigen Generation, nicht nur in einem einzigen Volke. Wir müssen diesen Gefahren entgegentreten durch Erziehung und durch eigenes Beispiel. Und diese Worte stammen von Helmut Schmidt, dem früheren deutschen Bundeskanzler, Und die Rede, ein Auszug davon, hat er 1978 zum 40. Jahrestag der Reichspogromnacht gehalten.
Mein Gott, so
in
schön.
Einer Synagoge. Also
so ein weiser Mann.
Von diesen 80 Jahren, vor 40 Jahren, und das gilt, was er damals gesagt hat, heute,
bis heute
genauso.
Und auf der Metaebene siehst du, lieber Benedikt, was haben wir gemacht? Genau das, was andere Leute sagen, was falsch ist. Wir haben natürlich auch die Vergleiche hergezogen. Wir haben über 80 Jahre Kriegsende geredet und sind natürlich auch automatisch auf den Umgang mit unseren rechtsextremen Parteien gekommen, weil es einfach zusammenhängt. Da kann man sagen, was man will.
Und weil es mit Demokratie und der Verantwortung und den Menschenrechten zusammenhängt. Genau. Liebe Elsbeth, ich danke dir für das Gespräch.
Danke, Benedikt.